Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12:30 und das ist Rendezvous. Verschärfungen im Asylgesetz will der Nationalrat. Besonders umstritten Nothilfe statt Sozialhilfe. Die Argumente dafür und dagegen auch im Tagesgespräch 1:00. Radikaler Umbau im Mobilfunk. Die Swisscom führt Pauschaltarife für alle ein. Nach dem Felssturz in Gurtnellen, die Sicherheitssprengung findet am Montagmittag statt. Schließlich Bürgerkrieg in Syrien. Davon spricht nun auch die UNO offiziell, was am gegenseitigen Töten im Land aber gar nichts ändert. Und das sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Mein Name Simon Loy. Nun direkt weiter zu Thomas Fuchs. Er hat die News.
Der Nationalrat fordert eine Verschärfung des Asylgesetzes. Mit großer Mehrheit ist er auf die entsprechende Vorlage eingetreten, gegen die Stimmen der Grünen und einzelner SP-Parlamentarier. In der Detailberatung geht es nun um Dutzende von Änderungen des bestehenden Gesetzes. So sollen etwa Militärdienstverweigerer nicht mehr automatisch Asyl in der Schweiz erhalten. Bürgerliche Parlamentarier beantragen zudem, dass Asylbewerber künftig nur noch Nothilfe erhalten. Die Asyldebatte im Nationalrat dauert voraussichtlich bis morgen Abend. Das Parlament will schärfer gegen Zwangsheiraten vorgehen. Der Nationalrat hat eine letzte Differenz zum Ständerat stillschweigend bereinigt. Mit der neuen Regelung werden Zivilstandsämter verpflichtet, Anzeige zu erstatten, wenn sie Hinweise darauf haben, dass eine Heirat unter Zwang erfolgt. Der Ständerat hat die letzte Differenz im Gesetz über die internationale Quellenbesteuerung ausgeräumt. Im Nationalrat war die Vorlage zuerst abgelehnt worden. Am Montag machte die Grosse Kammer dann aber eine Kehrtwende und nahm das Gesetz knapp an. Das Gesetz regelt, wie die Steuerabkommen mit verschiedenen Ländern in der Schweiz umgesetzt werden. Das Gesetz muss aber am Freitag noch die Schlussabstimmung passieren. Gemeinsam gegen die Sonntagsarbeit will sich die neu gegründete Sonntagsallianz einsetzen. Die Allianz vereint Gewerkschaften, Kirchen, Frauenorganisationen und linke Parteien. Der Sonntag müsse als Tag der Erholung und des sozialen Beisammenseins geschützt werden, fordert die Sonntagsallianz. Die Sonntagsarbeit wird derzeit auch im Parlament beraten, als nächstes im Ständerat. Die Swisscom stellt im Mobilfunk ihre Tarifstruktur radikal um. In Zukunft gibt es für das Telefonieren und Surfen im Mobilfunknetz verschiedene Abonnemente, in denen alles inbegriffen ist. Telefonieren und SMS verschicken sollen in Zukunft nicht mehr individuell abgerechnet werden. Die Abonnemente sollen zwischen 59 und 169 Franken im Monat kosten. Wer mehr bezahlt, erhält, wie schon heute im Festnetz, eine schnellere Surfgeschwindigkeit. Das lose Gestein, das bei Gurtnellen die Gotthard-Bahnstrecke bedroht, wird am Montag um die Mittagszeit gesprengt. Aus Sicherheitsgründen wird gemäß einer Mitteilung der Behörden das Gebiet einschließlich der Autobahn A2 weiträumig abgesperrt. Laut der SBB wird es für Schaulustige keinen Platz haben. WikiLeaks-Gründer Julian Assange wehrt sich gegen seine Auslieferung von Großbritannien an Schweden. Er hat gegen das entsprechende Urteil des höchsten britischen Gerichts Berufung wegen Verfahrensmängeln eingelegt. Der Australier steht in Schweden im Verdacht, Sexualstraftaten begangen zu haben. Assange wehrt sich vor allem, weil ihm die Auslieferung von Schweden an die USA droht. Diese möchten ihn wegen seiner WikiLeaks-Enthüllungen zur Rechenschaft ziehen. Bei einer Serie von Bombenanschlägen im Irak sind mindestens 53 Menschen getötet und zahlreiche weitere verwundet worden. Bei einem Attentat auf schiitische Pilger in der Hauptstadt Bagdad seien 18 Menschen ums Leben gekommen, als 4 Sprengsätze detoniert seien, hieß es in Kreisen der Polizei und in Spitälern. In der Stadt Hilla seien 2 Bomben vor Restaurants explodiert, die üblicherweise von Polizisten besucht würden. Einen weiteren Anschlag mit Autobomben habe es in der Stadt Balad gegeben. In Syrien haben sich die Aufständischen vollständig aus der Stadt Haffa nahe der türkischen Grenze zurückgezogen. Truppen des Regimes von Präsident Assad haben verschiedenen Berichten zufolge die Kontrolle übernommen. UNO-Beobachtern ist nach eigenen Angaben der Zutritt nach Haffa verweigert worden. Sie seien von Unbekannten mit Stangen und Steinen angegriffen worden. Bei Kämpfen in der Stadt Homs soll es sowohl auf Seiten der Aufständischen als auch des Regimes Opfer gegeben haben. Eine unabhängige Bestätigung dieses Agenturberichts fehlt allerdings.
12.36 Uhr, so geht's hier weiter. Emotionale Debatte zum Asylgesetz, bürgerliche Plädoyers für Verschärfungen und Mahnendes von SP-Justizministerin Sommaruga.
Wenn wir über die humanitäre Tradition sprechen, dann sprechen wir auch darüber, dass Personen, Menschen, die in unser Land kommen und Schutz brauchen, das Recht haben, auch während dem Asylverfahren ein menschenwürdiges Dasein zu haben.
Und dazu die Frage, wie lebt es sich eigentlich mit 10 Franken Nothilfe pro Tag? Dann Griechenland, seine Gesellschaft erfindet sich neu in der Not. Syrien, wer kann flieht, wer nicht flieht, gerät zwischen die Fronten. Schließlich Fußballklassiker Deutschland-Holland, da ist Zunder drin und auch schon mal Spucke wie 1990.
Was Rijkaard da gemacht hat, der Völler ist außer Rand und Band. Er gibt ihm Rot.
Das kann nicht sein, das ist ein Skandal, diese Entscheidung.
All das nach Börse, Wette, Verkehr und nach 13.30 Uhr auch im Internet unter drs.ch zum Runterladen und Nachhören.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.924 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,11 gehandelt, der Dollar zu 95,75 Rappen. Das Wetter. Im Norden bleibt es heute wechselhaft. Die Temperatur erreicht etwa 17 Grad. Dazu weht ein böiger Südwestwind. Im Süden scheint häufig die Sonne bei rund 22 Grad. Im Nordtessin und in den Bündner Südtälern bilden sich Quellwolken. Örtlich kann es auch etwas Regen geben. Morgen Donnerstag ist es in der ganzen Schweiz oft sonnig bei rund 22 Grad. Im Tessin hat es größere Quellwolken. Am Freitag wird es mit 25 bis 29 Grad sommerlich warm und es gibt viel Sonne. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Ein Hinweis für die Region Solothurn-Aargau. Wegen der 5. Etappe der Tour de Suisse muss auf der Strecke Trimbach-Olten-Oftringen in beiden Richtungen noch bis ungefähr 13 Uhr mit Staus oder Behinderungen gerechnet werden.
Im Nationalrat läuft also seit dem Morgen die Marathondebatte über die Asylpolitik. Stoßrichtung: Die Schweiz soll weniger attraktiv werden für Flüchtlinge. Im Nationalrat hat sich eine breite Koalition für Verschärfungen gebildet. Die Linke, die hält dagegen. Dominik Meyer verfolgt für uns die Debatte.
Es kämen zu viele Asylsuchende in die Schweiz. Nur wenige von ihnen seien tatsächlich verfolgt. Und zu viele würden kriminell. Das war der Tenor heute Morgen im Nationalrat. Der Tenor in den Reden der bürgerlichen Politiker. Viele beriefen sich auf das Volk, auf die Stimmung bei den Leuten. Heinz Brandt, SVP.
Die Bürgerinnen und Bürger sind in hohem Maße beunruhigt über diese Entwicklung im Asylbereich.
Ruth Humpel, CVP.
Diese Ängste müssen wir ernst nehmen.
Martin Bäumle, Grünliberale.
Die Bevölkerung ist unzufrieden. Wenn eben zu viele Leute, die keinen Asylgrund haben, hier bleiben, dann besteht keine Chance mehr, dass wir offen sind für echte Flüchtlinge.
Die Schweiz müsse weniger attraktiv werden, finden die bürgerlichen Politiker. Das umstrittenste Mittel dazu ist die Nothilfe. Alle Asylsuchenden sollen künftig nur noch Nothilfe halten, so der Vorschlag. Heute gilt dieses harte Regime nur für Asylsuchende, die das Land verlassen müssen. Nationalräte von rechts bis in die Mitte wollen dieses Regime auf alle Asylsuchende ausweiten. Nothilfe genüge, sagte CVP-Nationalrätin Ruth Humpel.
Unterkunft, Verpflegung und medizinische Versorgung. Wenn jemand zu uns kommt aus einem Land, wo er an Leib und Leben bedroht ist, dann ist diese Grundversorgung auch richtig und das ist mit der Nothilfe gewährleistet.
Ein Bett. In manchen Kantonen ist es ein Bett in der Notschlafstelle. Dazu um die 10 Franken pro Tag für Essen und alles andere. Das ist Nothilfe und das sei zu hart, sagte SP-Nationalrat Alexander Cseppet. Vor allem aber werde die Nothilfe keinen Flüchtling abschrecken.
Die Nothilfe treibt niemanden zurück in die Heimat. Also verschweigen Sie Ihr Schicksal, bleiben hier, gleiten in die Illegalität und Kriminalität ab. Ist das wirklich eine kluge Politik?
Nein, sagten SP und Grüne und mit ihnen auch Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Dass sie sämtliche Asylbewerber und Bewerberinnen bestrafen wollen, das ist eine Kollektivstrafe, die so nicht annehmbar ist, die auch nicht nachvollziehbar ist.
Deutliche Worte von der Asylministerin. Noch deutlicher traten die Grünen auf. Sie wollen gar keine Verschärfungen und Balthasar Klettli verlangte deshalb, der Nationalrat solle gar nicht erst eintreten auf diese Asylvorlage.
Sie höhlen das Asylrecht aus, dies ganz ohne Not. Und das Verlogenste dabei ist, dass es immer noch Politikerinnen und Politiker gibt, die vorgeben, dies eben gerade zum Schutze des Asylrechts zu tun.
Die Grünen aber unterlagen. Auch große Teile der SP wollten die Vorlage nicht ganz abschmettern. Und so ist der Nationalrat eingestiegen in die stundenlange Detailberatung. Es zeichnet sich eine solide Mehrheit ab, von rechts bis in die Mitte, für Verschärfungen. Die allermeisten Anträge für einen härteren Kurs dürften durchkommen. Einen ersten Entscheid hat der Nationalrat bereits gefällt. Flüchtlinge, die erst hier in der Schweiz einen Asylgrund geltend machen können, zum Beispiel, weil sie hier an einer Demonstration gegen das Regime in ihrer Heimat teilgenommen haben, solche Gesuchsteller sollen künftig kein Asyl mehr erhalten. Die Asyldebatte läuft. Am spannendsten wird es bei der Frage nur noch Nothilfe für alle. Der Entscheid fällt am späteren Nachmittag.
Dominik Meyer im Bundeshaus. Nothilfe, was bürgerliche Politiker zum Standard für alle Asylsuchenden erklären wollen, gilt heute schon, wie gehört, für abgewiesene Asylsuchende. In jedem Kanton sieht die Nothilfe anders aus. In Luzern heißt das zum Beispiel ein Gutschein von 10 Franken pro Tag, dazu ein Bett und die Krankenkasse. Miriam Eisner hat Menschen getroffen, die von Nothilfe leben.
Mittagstisch im Treffpunkt Stutzeck in Luzern. An den Holztischen sitzen 12 abgewiesene Asylsuchende. Auf ihren Tellern dampfen Suppe, Teigwaren, Gemüse und Pulleschenkel. Wie jeden Dienstag haben freiwillige Helfer der Solidaritätsorganisation Asylnetz gekocht. Es ist meist das einzige Wehrschafte-Essen in der Woche. Für die Männer aus Afrika und dem Iran, für die junge Frau mit ihrem Baby aus der Mongolei und die 31-jährige Besani aus Äthiopien.
Wenn hier Mittag ist, 10 Franken sparen. Beim Nothilfe ist es 10 Franken am täglich und 10 Franken von Lebensmitteln nicht reicht. Beim Nothilfe ist es eine schwierige Situation.
10 Franken pro Tag erhält die junge Frau als Nothilfe, ausbezahlt nicht in bar, sondern in Form von Coop-Gutscheinen. Das muss reichen für sämtliche Lebensbedürfnisse.
Coop-Gutschein, man kann nicht andere Laden, billigere Laden kaufen. Was ich brauche, oder Salat, oder Spaghetti und Tomate, sonst geht nicht. Als 10 Franken bin ich Frau, auch brauche ich etwas von Frausachen, das ist auch schwierig.
3 Jahre schon lebt Besani von der Nothilfe, seit die Behörden ihr Asylgesuch abgelehnt haben. Zuvor hatte sie bessere Zeiten erlebt in der Schweiz.
Ja, ich habe gearbeitet fürs Alter, eine schöne Zeit gewesen. Ja, für Anfang Küchenhelferin geworden und nachher nach 1 Jahr Patisserie gearbeitet. Ja. Fein lecker war.
Warum die Asylbehörden ihr Gesuch abgewiesen haben, kann die junge Äthioperin nicht verstehen. Sie habe Angst vor einer Rückreise in ihre Heimat. Die Gründe möchte sie am Radio nicht erklären. Seither aber erhält sie nur noch das Überlebensnotwendige. Keine Arbeit, keine Beschäftigung, keine Betreuung, kein Bargeld, keine Perspektive. So lebt auch der 25-jährige Christian aus der Demokratischen Republik Kongo, dessen Asylgesuch vor 5 Jahren abgewiesen worden ist.
Mein Tag ist immer gleich. Ich darf nicht in Schule gehen, ich darf nicht arbeiten. Ich nicht, weil ich faul bin oder ich will nicht, aber ich darf einfach nicht. So ist das Gesetz hier in der Schweiz.
Früher hat er bei einem Bauern gearbeitet. Jetzt lebt er in einer abgelegenen Notunterkunft für abgewiesene Asylsuchende am Stadtrand von Luzern. Jeder Tag sieht gleich aus.
Also ich muss morgen aufstehen und dann als Christian, ich bete schon. Weil ich brauche Hilfe von Gott. Manchmal gehe ich in die Kirche, nachher gehe ich in das Sozialamt, meine Bon holen. Ich muss gehen, wenn ich gehe nicht, am nächsten Tag bekomme ich auch keines. Ich muss jeden Tag dort gehen und pünktlich auch sein.
Dazu kommen die regelmäßigen Kontrollen beim Amt für Migration, das versucht, ihn zur Ausreise zu bewegen. Immer wieder auch, indem es ihn ins Gefängnis stecke, obwohl er all die Jahre nie straffällig geworden sei.
Ich war auch schon lange im Gefängnis, fast 16 Monate lang in Ausschaffungsgefängnis und 4x3 Monate in Kriens. Fast 3 Jahre im Gefängnis, nur für illegal. Keine kriminelle Sache, keine kriminelle Strafe nicht.
Angesichts eines solchen Lebens nicht durchzudrehen, erfordere Kraft. Aber in seine Heimat zurück, in die Kriegszone von Goma, wolle er auf keinen Fall. Die Hoffnung auf ein Aufenthaltsrecht hat auch Besani aus Äthiopien noch nicht aufgegeben.
Was kommt, ich weiß es nicht. Ich denke immer positiv Sache. Hoffe einfach. Druck Daumen, sagt man in Schweiz, oder?
Und die Asyldebatte, also die Frage Nothilfe für alle oder nicht, beschäftigt uns weiter im Tagesgespräch um 1. Wie schlimm steht es um den griechischen Staat? Zerfällt er wirklich, wie Berichte über aufkommende Selbstjustiz oder Medikamentenmangel suggerieren? Unser Korrespondent Massimo Agostinis ist derzeit in Griechenland. Er ist auf den Straßen unterwegs, schaut und hört sich um. Ich fragte ihn, ob er solche Zerfallserscheinungen auch beobachten könne.
Ich würde sagen, hier deutschsprachige Medien schießen etwas über das Ziel, selbst seriöse. Fakt ist, viele Griechen, die sind verarmt. Verarmt heißt aber, sie können am sozialen Leben nicht mehr teilnehmen, sie können gewisse Konsumgüter nicht mehr kaufen. Es sind also nicht afrikanische Zustände, aber die Verarmung, die greift um sich. Man sieht das in Athen. Viele Geschäfte, auch in der Innenstadt, die sind geschlossen. Aber ich würde nicht sagen, dass der Staat am Zerfallen ist. Natürlich gibt es vereinzelt Übergriffe von Neonazis auf Ausländer. Das kennen wir aber auch in Berlin. Die Kleinkriminalität, die hat etwas zugenommen. Athen war zuvor aber eine sehr sichere Stadt. Berlin ist heute auch nicht eine Bombe. Sichere Stadt. Also hier verändert sich etwas, aber es ist nicht ein Staat, der völlig am Zerfallen ist.
Wo funktioniert der griechische Staat denn noch verhältnismäßig gut?
Nun, der griechische Staat, der hat nie wirklich gut funktioniert. Das ist ja eines der Hauptprobleme. Aber die Schulen, die sind geöffnet. Die Polizei, die patrouilliert. Sie hat gar eine neue Einheit kreiert mit auf Motorrädern, damit sie schneller dann zugreifen kann. Es ist so, es gibt Probleme im Gesundheitsbereich. Da musste der griechische Staat umfangreiche Garantien an ausländische Pharmaunternehmen abgeben, damit die weiter Medikamente liefern. Der Staat musste dem Elektrizitätswerk auch 300 Millionen nachwerfen, weil viele Griechen aufgehört haben, die Rechnung zu bezahlen, weil sie eben das nicht mehr leisten können, aber auch als Form von Protest, weil auf dieser Elektrizitätsrechnung sind sehr viele Steuern raufgeknallt worden.
Kein Zerfall des Staates, haben Sie gesagt, aber doch Veränderungen, die spürbar sind. Inwiefern?
Im Alltag sieht man fast an allen Ecken und Enden private Initiativen im Großraum Athen. Das sind Initiativen, welche sich um die Schwächsten in der Gesellschaft jetzt neu kümmern. Ich habe letztes Mal und auch dieses Mal ein Projekt besucht, das heißt Borume. Die haben vor 6 Monaten begonnen, bei Bäckereien Brot einzusammeln und das dann weiter zu verteilen, statt dass die Bäckereien das am Abend wegwerfen. Dieses Projekt verteilte zuerst 1500 Essensrationen im Monat. Heute ist es bei 30.000 angekommen. Und solche Projekte gibt es überall im ganzen Land, sodass die Griechen entdecken, wir waren zuvor sehr egoistisch und haben immer nur an uns gedacht. Jetzt entdecken wir wieder etwas den Gemeinschaftssinn. Ich möchte das nicht überbewerten, aber das sind doch Zeichen einer Gesellschaft, die noch funktioniert.
Ich möchte noch kurz auf einen möglichen Austritt Griechenlands aus dem Euro zu sprechen kommen. Was haben Sie da in den letzten Tagen zu hören bekommen bei den Leuten?
Es ist ein Nullthema im Sinne von, dass die Griechen sagen, wir können uns das einfach nicht vorstellen. Weil sie haben die Vorstellung, die macht ihnen riesige Angst. Sie stellen sich vor, dass dann die Drachme wieder eingeführt wird, Geld, das keinen Wert haben wird. Da haben sie die Angst, dass der Staat dann wirklich zusammenbricht, weil der Staat mit dieser schwachen Währung Grundnahrungsmittel nicht mehr importieren kann, Energien nicht, Elektrizität nicht, Benzin nicht, dass dann der Staat wirklich zusammenfällt und nicht, wenn Griechenland im Euro bleibt. Dieses Thema wird einfach irgendwie wie ausgeblendet. In der Unternehmerschaft aber haben doch einige begonnen, sich für diesen Worst Case vorzubereiten, falls dies überhaupt möglich ist.
Beobachtungen und Einschätzungen von Massimo Agostinis in Athen. Sie hören Rendezvous die Zeit, gleich 12.50 Uhr. Das Ausmaß der Gewalt in Syrien sei so groß geworden, dass man von einem Bürgerkrieg sprechen müsse. Das sagte gestern Hervé Latsou, der oberste Friedenshüter der UNO. Immer mehr Gebiete würden von den Kämpfen zwischen Armee und Opposition erfasst, sagte er. Darunter leidet ganz besonders die Zivilbevölkerung. Ihre Versorgung wird immer schwieriger, wie das IKK berichtet, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Auslandredaktor Robert Stähli.
Wenn der Krieg ausbricht, ist das erste Opfer die Wahrheit. Das zweite ist die Zivilbevölkerung, wie sich in Syrien immer mehr zeigt.
The situation in several parts of Syria is deteriorating simultaneously and quite fast.
In vielen Teilen Syriens verschlechtere sich die Lage in einem immer rasanteren Tempo, sagt IKK-Sprecherin Rawab al-Rifai in Damaskus. Sie denkt dabei nicht nur an die vielen verletzten Kämpfer, sondern ebenso sehr an die Zivilbevölkerung. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und der syrische Rote Halbmond seien heute nicht mehr in der Lage, alle ihre Bedürfnisse zu erfüllen, sagt die IKK-Sprecherin.
Due to the increasingly deteriorating situation in several parts of the country, we are unable to answer to all the needs at the same time.
Wie groß diese Bedürfnisse sind, illustriert Frau Al-Rifai mit der umkämpften Stadt Homs. Hunderte von Zivilisten hätten dort Hals über Kopf ihre Wohnung verlassen müssen, seien vor den Kämpfen in eine völlig unsichere Zukunft geflüchtet.
We understand that hundreds of people have left several affected areas and headed to safer ones within Homs governorate. We will attempt to locate them and respond to their needs immediately.
Immer mehr wird es zu einer riesigen Aufgabe, neben den vielen Verletzten auch die immer größere Zahl von Vertriebenen im eigenen Lande zu versorgen.
Well, as you can imagine, for instance, when you have people leaving their homes all of a sudden with only the clothes on their shoulders.
Diese Binnenflüchtlinge benötigten alles, sagt IKK-Frau Al-Rifai in Damaskus. Essen, sauberes Trinkwasser, Decken, Medikamente und natürlich auch eine Unterkunft, die sich nicht aus dem Boden stampfen lasse. Ein Tausendseelendorf beispielsweise habe jüngst mitten in der Nacht 5000 Flüchtlinge versorgen müssen und sei dabei völlig überfordert gewesen. Seit Ausbruch der Kämpfe hat das IKK bis jetzt rund 400.000 Personen versorgt. Die Bedürfnisse allerdings seien viel größer, weshalb das Rote Kreuz und der syrische Rote Halbmond die Hilfe massiv aufstocken müssten, sagt Rawab al-Rifai in Damaskus.
Our intention until the end of 2012 is to be able to assist more than 1.5 million people that have been affected by the violence in Syria.
Frau Al-Rifai spricht vom ehrgeizigen Ziel, bis Ende Jahr 1,5 Millionen Menschen zu versorgen. Möglicherweise wird die Zahl der Hilfesuchenden gar noch größer werden, wenn das IKK auch die Bedürfnisse in jenen Gegenden abklären kann, wo man heute wegen der Kämpfe gar nicht hingehen kann.
Robert Stähli. Unsere Online-Redaktion hat zu Syrien ein umfangreiches Dossier zusammengestellt. Sie finden es unter drs.ch. Holland gegen Deutschland. Die Duelle zwischen den beiden Fußballteams waren lange geprägt von Abneigung, ja, gar von Hass. Heute Abend treten die beiden Mannschaften zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder in einer Endrunde gegeneinander an. Sportredaktor Peter Schnieder zur besonderen Beziehung zwischen den beiden Fußballequipen.
Die tiefe Abneigung der Holländer gegenüber den Deutschen geht vor allem auf die Besatzung im Zweiten Weltkrieg zurück. Aber auch im Fußball wurde die Rivalität ausgelebt, zum Beispiel im WM-Final 1974. Für alle Holländer die schlimmste Fußballniederlage aller Zeiten. Deutschland mit Beckenbauer und Gerd Müller und dem sogenannten Rumpelfußball gewann die Weltmeisterschaft gegen die Zauberfußballer aus Holland um Johann Cruyff.
Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist Fußball-Weltmeister 1974. 1974.
Von dieser Niederlage gegen den verhassten Nachbarn erholte sich Holland erst 1988. Ausgerechnet in Deutschland wurde Holland Europameister. Trotzdem blieb die große Rivalität, die bei der Fußballweltmeisterschaft 1990 einen weiteren Tiefpunkt erreichte. Im Achtelfinal spuckte der Holländer Frank Rijkaard dem Deutschen Rudi Völler in seine Lockenpracht. Beide Spieler wurden des Feldes verwiesen.
Was Rijkaard da gemacht hat, der Völler ist außer Rand und Band. Er gibt ihm Rot.
Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung.
Am Schluss gewann Deutschland mit 2:1. Der holländische Torhüter Van Breukelen sprach vom Bruderkampf Kain gegen Abel. Vor dem letzten Duell an einer Endrunde im Jahr 2004 schrieb die Weltwoche vom 30-jährigen Krieg zwischen Holland und Deutschland. Heute vor dem Spiel sagte der deutsche Bundestrainer Joachim Löw, den Begriff Krieg würden sie nicht einmal in den Mund nehmen.
Das wird vielleicht eine Hitzeschlacht und es wird Schmerzen bereiten, aber mehr als eine große Rivalität, denke ich, wird nicht vorhanden sein.
Das hat sicher auch damit zu tun, dass heute Leistungsträger der holländischen Nationalmannschaft in Deutschland Fußball spielen. Aus den streitenden Brüdern im Sandkasten ist eine vernünftige Bruderbeziehung geworden. Mindestens sollte dies heute Abend bewiesen werden.
Um 8:45 geht's also los mit dem Kracher Holland-Deutschland im Metallist-Stadion im ostukrainischen Kharkiv oder Kharkov. Und um genau diesen feinen, aber bedeutsamen Unterschied geht's nun in der Reportage von Peter Giesling. Im Gespräch mit Gennadi Makarov, den unser Korrespondent bei seinem Stadtbummel auf einer Parkbank in Kharkiv oder eben Kharkov getroffen hat.
Kharkiv oder Kharkov, wie hier die meisten auf Russisch ihre Stadt bezeichnen, Kharkov ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Sie besticht durch einige schöne Bauten, aber vor allem auch wegen der großzügig angelegten Grünanlagen, welche sich zum Teil mitten im Stadtzentrum befinden. Im Schewtschenko-Park trällert rund um die Uhr Lautsprechermusik entlang der Fußwege, welche von hochgewachsenen Bäumen umzäunt sind. Von früh morgens bis spät in die Nacht flanieren hier vor allem junge Leute, insbesondere die Studentinnen und Studenten, welche sich an einer der über 40 Hochschulen der Stadt eingeschrieben haben. Ich suche in meiner Freizeit gern die Parks auf mit den Skulpturen. Ja, hier im Schewtschenko-Park erholen sich doch alle, wir Studenten, aber auch ältere Leute und Familien. Jetzt während der EM ist dieser Park auch Treffpunkt vieler Fußballfans, denn hier können sie in lockerer Atmosphäre die Stadtbewohner treffen.
Я ожидаю открытия Харькова для мира.
Ich erwarte, dass sich unsere Stadt jetzt der Welt gegenüber zeigen und öffnen kann, meint Gennadi Makarov. Makarov ist Rentner und Mitglied verschiedener russischer Organisationen. Für ihn ist deshalb klar, dass man im russisch geprägten Osten der Ukraine die eigene Stadt nicht auf Ukrainisch als Kharkiv, sondern eben auf Russisch als Kharkov bezeichnet.
Вот эта часть. Это всегда была Россия.
Schauen Sie, dieser Teil der Ukraine, die ganze Region von Kharkov, hat doch seit Jahrhunderten immer was mit Russland zu tun und ist so letztlich nach wie vor ein Teil Russlands, jedenfalls der russischen Kultur. Gennadi Makarov wehrt sich dafür, dass der sowjetische oder russische Teil der ukrainischen Geschichte nicht, wie er sagt, ausgeblendet oder schlecht gemacht wird.
Власти України считають,
die heutige ukrainische Führung geht davon aus, dass alles, was mit der Sowjetunion zusammenhängt, nicht Teil unserer Geschichte sei und dass die ganze sowjetische Periode der Ukraine unter dem Begriff Besetzung behandelt werden könne. Überhaupt, vor allem die nach Westeuropa orientierte Westukraine lebe wirtschaftlich zu einem gewichtigen Teil auf Kosten des industrialisierten Ostens der Ukraine. Der reiche, industrialisierte Süden und Osten der Ukraine zweigt sehr viel Geld Richtung Westukraine ab, wo man gleichzeitig aber unsere Ideen unterdrückt. Man behindert uns, weil unser Territorium schon immer eng mit Russland verbunden war. Der Zwist zwischen der Ost- und Westukraine aber, so meint schließlich auch Gennadi Makarow, werde oft etwas zu akzentuiert wahrgenommen. Letztlich sei nämlich das Verhältnis zwischen den Ukrainern im Westen und Osten des Landes recht friedlich. So wie die Atmosphäre hier auf dem Trott war beim Ausgang der Metrostation des Historischen Museums der Stadt, wo bei schönem Wetter jeden Tag diese 60-jährige Handharmonikaspielerin aufspielt und singt.
Ein Uhr. Große Asyldebatte im Nationalrat. Thema gleich im Tagesgespräch, wenn dann die Gäste schon bereit sind im Bundeshausstudio. Und auch jetzt in den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Der Nationalrat will das Asylgesetz verschärfen. Er ist auf die entsprechende Vorlage eingetreten. Besonders umstritten ist die Frage, ob Asylbewerber nur noch Nothilfe statt Sozialhilfe erhalten sollen. Die Swisscom stellt im Mobilfunk ihre Tarifstruktur radikal um. In Zukunft gibt es für das Telefonieren und Surfen mit dem Handy Abonnemente, in denen alles inbegriffen ist. Je nach Surfgeschwindigkeit zahlen die Kunden zwischen 59 und 169 Franken im Monat. Und die anhaltende Gewalt in Syrien hat eine neue Flüchtlingswelle ins Nachbarland Türkei ausgelöst. Laut dem türkischen Außenministerium haben in den letzten zwei Tagen etwa 2000 Flüchtlinge die Grenze passiert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.